Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zur Ausgabe Nummer 574 von Radio DARC, dem spannenden Technikmagazin für Funkamateure und Technikfans. Ich bin Cody Farrin und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Heute hören Sie unter anderem Technikbeiträge zu einem Protokoll, ohne welches das Internet, wie wir es kennen, nicht funktionieren würde. Und auch gehen wir der Frage nach, warum die Kurzwelle nicht sterben sollte. Kurzwelle, ja, das ist das Hören von Signalen aus fernen Ländern und auch der Spaß am Kontakt mit exotischen Funkpartnern. Wie wäre es nun zum Start mit einem Ausflug nach Ecuador? Die passende Musik dazu, die liefern uns nun die Classics. Ihr Titel, Yellow Sun of Ecuador.
Yellow Sun. If you do, then I will never
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Funkamateure unterstützen Artemis 2 Mondmission. Sonderstation zu den Olympischen Winterspielen in Italien. Sonderstation zu 80 Jahren Mondradar-Experiment und die X-Expedition nach Bouvet Island verzögert sich. Am Mikrofon Conny Farren. Wenn es um Raumfahrt geht, sind Funkamateure sehr oft mit dabei. Im Rahmen der bevorstehenden Artemis-2-Mission hatte die NASA Institutionen und Ehrenamtliche aufgerufen, sich mit ihren Antennensystemen an einem Experiment zur Erfassung von Einweg-Doppler-Messungen der Orion-Kapsel in der Erdumlaufbahn und im Weltraum zum Mond teilzunehmen. Das Space Communications and Navigation Program, kurz SCAN, der NASA, hat nun die Liste der ausgewählten Bodenstationen veröffentlicht. Neben diversen Universitäten und kommerziellen Satellitenbodenstationen werden auch mehrere Amateurfunkvereinigungen mit ihren Antennen daran beteiligt sein. So leistet unter anderem die AMSAT DL mit ihrer Antenne in Bochum Hilfestellung, dazu die AMSAT Argentinia, aber auch das Amateur Radio Exploration Ground Station Consortium. In ihm finden sich Gruppen in England und Kalifornien. Ein deutsches Team um Matthias Bob, Delta Delta 1 Uniform Sierra, eines aus Polen um Tomasz Blasey, Sierra Papa 5 Papa Oscar Tango sowie eine Gruppe in Dayton, Ohio. Die Teams bereiten sich bereits auf den ersten Einsatz vor, denn der Start der Orion-Kapsel zu ihrer 10-tägigen Mission ist ab dem 6. Februar zu erwarten. Artemis 2 ist ein geplanter, bemannter Mondflug der NASA in Zusammenarbeit mit der Europäischen und der Kanadischen Weltraumagentur. Auf diesem Flug sollen 4 Astronauten in einem Orion-Raumschiff den Mond umrunden. Die Mission wäre der erste bemannte Mondflug seit Apollo 17 im Jahr 1972. Das aus dem ARIS-Umfeld entstandene AREX-Projekt beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit der Entwicklung, Installation und dem Betrieb von Amateurfunk auf zukünftigen astronautischen Raumfahrzeugen, internationale Agenturen und Industriekonsortien außerhalb der Erdumlaufbahn. Die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Norditalien sind auch für die dort ansässigen Funkamateure Anlass, eine Sonderstation in die Luft zu bringen. Aus diesem Grund aktiviert der Dolomites Radio Club im Zeitraum vom 6. Februar bis zum 15. März das Sonderrufzeichen India India 3 Oscar Lima Yankee Mike. In dieser Zeit finden die Olympischen Winterspiele statt, gefolgt von den Paralympischen Winterspielen. Südtirol, insbesondere das Antolzertal, ist der exklusive Austragungsort aller Biathlon-Wettbewerbe der Olympischen Spiele. Die Biathlon-Arena Südtirol in Antolz zählt zu den modernsten, schönsten und traditionsreichsten Biathlon-Anlagen weltweit. Das Sonderrufzeichen India India 3 Oscar Lima Yankee Mike soll die internationale Amateurfunk-Community aktiv an diesem historischen Sportereignis teilhaben lassen, die Aufmerksamkeit auf Südtirol als Gastgeberregion lenken und die weltweite Funkgemeinschaft mit Südtirol verbinden. Betrieb ist auf allen Bändern von Kurzwelle bis SHF in allen gängigen Modes geplant. Bestätigungen erfolgen ausschließlich über EQSL. Der Dolomites Radio Club freut sich auf rege Beteiligung. Weiterhin betreibt auch das DARC-Team aus diesem Anlass ebenfalls eine Special-Event-Station. Vom 1. Februar bis 1. März wird Delta Delta 2026 Oscar Whiskey Golf zu hören sein. Das steht für Olympic Winter Games mit dem Sonder-DOK Oscar Whiskey Sierra 26. Vom 1. März bis zum 1. April schließlich ist Delta Delta 2026 Whiskey Papa Golf für Winter Paralympic Games in der Luft, hier mit dem Sonder-DOK Papa Oscar Whiskey Sierra 26. Einige weitere interessante Sonderstationen sind im Februar aus Ungarn zu hören. Sie erinnern an eine der bedeutendsten wissenschaftlichen Leistungen des vergangenen Jahrhunderts, das Mondradar-Experiment. Am 6. Februar 1946 gelang dem ungarischen Ingenieur Zoltán Bay und seinem Team bei Tungsram Lighting der Nachweis eines vom Mond reflektierten Radiosignals. Ein Meilenstein der Funktechnik. Sie sendeten ein Signal zum Mond und konnten anschließend 3 Sekunden später das extrem schwache Erde-Mond-Erde-Echo zurückempfangen. Die größte Herausforderung bestand damals darin, das reflektierte 120 MHz-Signal aus dem Rauschen zu extrahieren. Dies wurde durch Signalwiederholung und Signaladdition gelöst, ein Verfahren, das später weltweit in der Funktechnik Anwendung fand. Noch heute nutzen Funkamateure mit der bekannten WSJT-Software einen Algorithmus, der auf Weiterentwicklungen der ungarischen Experimente basiert, um Erde-Mond-Erde-Funkkontakte herzustellen. Vor genau 80 Jahren wurde also der Mond zum Reflektor für ungarische Wissenschaftler und zum Ursprung moderner EME-Technik. Zu Ehren dieses Jubiläums organisiert die ungarische Amateurfunkvereinigung MRASZ vom 6. Februar bis zum 28. Februar 2026 eine landesweite Funkaktivität mit mehreren Sonderrufzeichen, die während des gesamten Aktionszeitraums auf allen Bändern zu hören sein werden. Aktiv sind Hotel Golf 80 Bay, Hotel Golf 80 Moon, Hotel Golf 80 Earth, Hotel Golf 80 EME, Hotel Golf 80 Luna und Hotel Golf 80 Radar. Die Aktivität richtet sich an Funkamateure weltweit, die dieses historische Ereignis würdigen und im Logbuch festhalten möchten. Die mit Spannung erwartete Aktivierung von Bouvet Island muss um etwa 2 Wochen verschoben werden. Grund dafür sind zusätzliche Wartungsarbeiten am Expeditionsschiff. Wie die Teamleitung von 3 Yankee 0 Kilo bekannt gab, machen die extremen klimatischen Bedingungen und die anspruchsvolle Überfahrt zum antarktischen Eiland eine absolut tadellose technische Verfassung des Schiffes unumgänglich. Die Sicherheit unseres Teams hat oberste Priorität, betont der Teamleiter in einer offiziellen Mitteilung. Trotz der bedauerlichen Verzögerung bleibe die seit 3 Jahren akribisch ausgearbeitete Gesamtstrategie der DX-Expedition unverändert. Das Team nutzt die zusätzliche Zeit in Kapstadt für letzte Tests der Ausrüstung und logistische Feinabstimmungen. Sobald ein aktualisierter Zeitplan für das Auslaufen vorliegt, wird das Team erneut informieren. Die Bouvet-Insel ist ein von Norwegen verwaltetes und unbewohntes Außengebiet im Südatlantik, ca. 1700 Kilometer vor dem antarktischen Festland. Sie gehört zu den landfernsten und entlegensten Gebieten der Erde. Ein Aufenthalt dort ist extrem schwierig, da um das Eiland meist starke Stürme brausen. Und selbst im Hochsommer die Temperaturen selten über den Gefrierpunkt hinauskommen. In der Vergangenheit sind mehrere geplante DX-Expeditionen dorthin gescheitert. Daher zählt Bouvet zu den begehrtesten Funkländern überhaupt und gilt unter Amateuren als die Königin der DX-Inseln. Die Aktivierung soll nun in der 3. Februarwoche beginnen. Wir halten Sie hier bei Radio DARC selbstverständlich auf dem Laufenden. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Brr, das muss ja wirklich ungemütlich sein dort unten auf der Bouvet-Insel. Da ist sicher vor allem Regen, Schnee und Eis angesagt. Davon singt nun auch das niederländische Popduo Snoopy. Ihr Motto, ganz passend, Rain, Snow and Ice.
Kalenderblatt. Aktuelle Veranstaltungshinweise für Funkamateure.
Vor 50 Jahren war die Menschheit das letzte Mal auf dem Mond. Danach hat man sich lieber auf die Probleme auf der Erde konzentriert, mit mäßigem Erfolg. Anfang 2026 soll es jetzt allerdings erstmals wieder soweit sein, dass Astronauten die Erde verlassen und zumindest schon einmal um den Mond herumfliegen mit Artemis II. Diese setzt auf das Space Launch System, eine der leistungsstärksten Raketen der Welt, und die Orion-Kapsel. Beide wurden bereits 2022 bei der unbemannten Mission Artemis I erfolgreich getestet und mit Artemis III will die NASA dann tatsächlich wieder auf der Mondoberfläche landen. Nach derzeitiger Planung wäre das 2027 der Fall. Derzeit durchlaufen 4 Astronauten ein intensives Trainings- und Simulationsprogramm. Und wenn das Ganze funktioniert, ist geplant, dass die Menschheit eine dauerhafte Basis auf dem Mond hat. Die etwa 10-tägige Mission führt die Crew zunächst in die Erdumlaufbahn, bevor die Raumkapsel Kurs auf den Mond nimmt. Anschließend umfliegt sie ihn im großen Bogen, ehe die Astronauten zur Erde zurückkehren. Und dazu gibt es jetzt eine interessante Doku. In dieser erklären die deutschen Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer zusammen mit anderen Raumfahrtexperten, wie die Mission abläuft und warum sie gemacht wird. Arte TV zeigt diese Dokumentation erstmals am Samstag, den 21. Februar 2026 um 21.45 Uhr. Wiederholt wird sie dann am Dienstag, den 10. März um 10.25 Uhr. Außerdem ist sie online verfügbar auf Arte TV vom 14. Februar 2026 bis zum 20. April. Und wer so lange nicht warten will, in der ARD Mediathek ist sie jetzt schon zu sehen. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Standing in the lonely light of the silver moon.
Wer sich wie wir für Wissenschaft und Technik interessiert, hat sicher auch schon einige Science-Fiction-Romane gelesen. Da war die große Zeit von Romanen und Kurzgeschichten eigentlich so von 1930 bis 1970. Man war auf die Zukunft gespannt und stand ihr größtenteils positiv gegenüber, auch wenn es natürlich auch damals schon Dystopien gab, wie 1984 von Orwell, das bekanntlich 1948 geschrieben wurde. Er hat dann einfach nur die Jahreszahl umgedreht. Danach wurden Technik, Wissenschaft und Zukunft kritischer gesehen und die schriftliche Science-Fiction schlief etwas ein. Sie blühte erst dieser Tage wieder auf mit neuen Autoren wie Andreas Eschbach, Joshua Tree und Brendan Q. Morris, von dem wir ja hier schon öfters Bücher besprochen haben. Doch im Film, ob jetzt Arthouse-Kino oder Blockbuster, ist die Science-Fiction höchst lebendig. Oft zwar zugegeben ziemlich als Blockbuster-Kracher, man könnte es fast mit Perry Rhodan vergleichen. Aber sie hat auch Einfluss auf reale technische Entwicklungen gehabt, wie beim Communicator aus Star Trek, Raumschiff Enterprise, den es ja inzwischen als Smartphone tatsächlich gibt. Und ohne Touchscreen gab es ihn schon vor der Jahrtausendwende als Nokia Communicator. Arte blickt in einem speziellen Dossier auf die Anfänge dieser Entwicklung. In den 80er Jahren erlebte die Science Fiction eine Revolution mit Filmen wie Blade Runner, Star Wars, E.T., Zurück in die Zukunft oder auch Terminator. Über Star Wars kann man sich natürlich streiten. Star Trek gehört eigentlich auch noch dazu, obwohl dies ja ursprünglich älter ist und schon aus den 60er Jahren stammt, zumindest die Originalserie. Aber Terminator, das ist gerade wieder sehr aktuell geworden. Die Frage, ob die KI vielleicht die Macht übernimmt, wenn sie intelligenter wird als wir, wozu nicht so viel gehört, wenn man sich momentan so in der Welt umschaut. Jedenfalls war in diesem Jahrzehnt eigentlich sehr viel los. Und in einer fünfteiligen Reihe kommen jetzt Künstler zu Wort, die diese legendären Welten erschaffen haben. Drehbuchautoren, Spezialisten für visuelle Effekte, Szenenbildner und Produzenten geben Einblick in die Entstehungsprozesse der Filme, mit denen sie das Publikum verzauberten. Das ist also dann ein Blick hinter die Kulissen, da geht's dann um die Technik, mit der diese Zukunftswelten dargestellt wurden. Das Dossier ist online auf Arte TV bis Mitte Juni 2026 abrufbar. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
DARC Radio, your favorite station. We'll be right back.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Vor rund 10 Jahren, genauer gesagt im Herbst 2015, wurden in Deutschland die letzten Mittel- und Langwellensender abgeschaltet. Die Deutsche Welle ist schon seit Oktober 2011 verstummt, einst einer der größten Kurzwellensender der Welt. Als Begründung wurden die hohen Kosten genannt und, dass heute alles im Internet verfügbar sei. In einer Zeit der geopolitischen Krisen und Umweltkatastrophen gedeihen aber zunehmend Zweifel daran, ob das Aus für diese Sender eine kluge Entscheidung war. Das Internet kann schließlich ausfallen. Und was dann? Die Kurzwelle sollte also nicht sterben. Sie hat immer noch einen Platz in der Technikwelt. Daher möchten wir heute einmal die Frage aufwerfen, warum wir dieser Meinung sind. Ein Beitrag von Xaver Lünen von seinem YouTube-Bildungskanal Der Technik.
Meine Sympathie für alle Aktivitäten, die dazu beitragen, ordentlich Betrieb auf der Mittel- und Kurzwelle zu realisieren, mehrfach zur Sprache gebracht. So möchte ich die Aktivitäten des DARC, also dem Deutschen Amateurradioclub, sowie dem Radioprojekt von SM Radio Dessau ausdrücklich hervorheben und würdigen. Natürlich und wahrscheinlich gibt es noch weitere Aktivisten, die mir aber namentlich leider nicht bekannt sind. Ja, und unsere Kurzwelle darf nicht sterben, weil sie eben Eigenschaften hat, die kein anderes Medium vollständig ersetzen kann. Hier ein paar zentrale Gründe meinerseits. Das erste ist die Unabhängigkeit von Infrastruktur. Kurzwelle funktioniert auch ohne Internet, ohne Mobilfunk, ohne Satelliten oder ohne Kabel. Ein einfacher Empfänger reicht, selbst bei Naturkatastrophen, bei politischen Krisen, bei Strom- oder Netzausfällen. Und das macht sie eben als Kurzwelle so einzigartig und robust. Das zweite ist die globale Reichweite mit wenig Technik. Mit relativ geringer Sendeleistung lassen sich über die Spiegelungseigenschaften der Ionosphäre eben für dieses Frequenzspektrum ganze Kontinente erreichen. Das schafft keine Ultrakurzwelle und kein DAB-Plus-Sender, sondern das schafft nur die Kurzwelle so perfekt. Ein Draht als Antenne, ein einfaches Radio und das bedeutet weltweite Verbindung. Mein drittes Argument ist die Zensurresistenz. Denn die Kurzwelle ist darüber hinaus schwer zu kontrollieren. Es gibt keinen zentralen Betreiber, kein Login und damit natürlich auch kein Tracking. Deshalb wird sie ja bis heute für die internationalen Auslandsdienste und grenzüberschreitende Informationsfreiheit genutzt. Das vierte und nicht unwesentliche Argument für mich ist das Thema Notfunk und Katastrophenschutz. So ist ja oft der Amateurfunk auch heute schon auf der Kurzwelle das letzte Kommunikationsmittel, wenn alles andere bereits ausgefallen ist. Das fünfte Argument für mich als Dozent ist das Thema Bildung, Forschung und Technikverständnis. Die Kurzwelle vermittelte schon immer die Physik der Ionosphäre, der Funktechnik und lieferte schon über Generationen hinweg Möglichkeiten, durch Eigenbau und Experimente mit einfachsten Mitteln übrigens, das technische Know-how persönlich zu erweitern. Vielleicht würde der nachfolgende Satz die Sache ein wenig zusammenfassen. Kurzwelle beförderte ja schon immer das technische Verständnis statt dem reinen, bloßen Konsum. Das sechste Argument ist für mich der kulturelle und historische Wert. Kurzwelle ist ein Stück lebendiger Mediengeschichte. Internationale Stimmen, Mehrsprachigkeit, direkter Zugang zu anderen Kulturen, und das eben ohne Algorithmenfilter. Die digitalen Betriebsarten, wie zum Beispiel DRM oder FT8, zeigen ja, Kurzwelle ist nicht rückständig, sondern anpassungsfähig und sie entwickelt sich auch weiter. Kurz gesagt, die Kurzwelle ist inzwischen kein Massenmedium mehr, aber ein strategisches, freies und resistentes Medium. Wir sollten die Kurz- und auch die Mittelwelle wieder stärker unterstützen und, wie ich meine, stärker in den Fokus rücken. So möchte ich euch auf das dritte Hörertreffen von SM Radio Dessau am Sender Nauen aufmerksam machen. Nämlich am 10.10.2026. Um 13 Uhr geht es dort los, also zur Graf-Arco-Straße 154 in Nauen. Die Anmeldung realisiert bitte über die Internetseite von SM Radio Dessau. Und gebt bitte bei der Anmeldung Folgendes mit an: Postanschrift, E-Mail-Adresse falls vorhanden, Telefonnummer, Anzahl der Teilnehmer. Bitte meldet euch verbindlich an bis zum 15.09.26. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Sofern es weitere Anmeldungen gibt, wird es eine Warteliste geben. Eine schöne Möglichkeit also, wie ich meine, das Interesse am Weiterleben solcher Kurzwellensender persönlich und direkt zu demonstrieren.
Was a kid in art school in 1947. I first heard Albert Ammons and I thought I'd gone to heaven. It was the blues pouring out on my radio. No one understood me, but the blues were showing me where to go. When I was just 15, in tears and all alone, I heard Blind Lemon Jefferson playing that black snake bone. Found the blues coming from my shortwave radio. It was a healing inspiration, and it took me where I had to go. I was in the army in 1952. In lonely desperation, it was the blues that got me through. I found the blues coming from my shortwave radio. Chicago breakdown, courtesy of Big Maceo. Oh, let me hear something now, man. Thank you.
when I heard Muddy Waters sing Long Distance Call, it took me to a new world, and I felt like 10 feet tall. It was the blues coming from my shortwave radio. I heard that screaming harp of Little Walter, and he said, take me with you, man, where you go. You know when I'm feeling lovesick, I lay down on my bed, I tune into my shortwave radio, wait for the blues to clear my head. You know I love the blues, and it's always there to see me through. I've had them through the good times and the bad. Yeah, I've got my shortwave radio.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Viele Erfindungen tragen einen berühmten Namen. Die Namen desjenigen oder seltener derjenigen, die etwas Neues, Revolutionäres geschaffen haben. Namen wie Thomas Alva Edison, Rudolf Diesel oder Henry Ford sind weltbekannt für bahnbrechende Erfindungen. Oder auch der italienische Funkpionier Guglielmo Marconi, der die drahtlose Kommunikation zur Marktreife gebracht hat. Auch Elon Musk kann man durchaus in die Riege einordnen, die einen bedeutenden Mehrwert für die Menschheit geschaffen haben. Aber kennen Sie Radio Perlman? Wenn nein, sind Sie in bester Gesellschaft. Jahrelang konnten nur Eingeweihte mit diesem Namen etwas anfangen. Die Dame erhielt weder sofortigen Applaus noch Anerkennung und schon gar keinen Nobelpreis. Und dennoch, ohne ihre Erfindung gäbe es das Internet in seiner heutigen Form nicht und würde kaum so funktionieren, wie es heute funktioniert. Radio Perlmans Erfindung ist das sogenannte Spanning Tree Protokoll, das elementar für den Ablauf von Netzwerken ist. Dazu leistete sie beträchtliche Beiträge in vielen weiten Bereichen von Netzwerkdesign und Standardisierung, wie zum Beispiel dem Link-State-Protokoll. Dieses wird von Internetroutern benutzt, um eine komplexe Datenbank mit allen Informationen zur Netztopologie aufzubauen. Auf Basis dieses Inhalts werden dann die Pakete im Netzwerk weitergeleitet. Was macht denn nun diese Erfinderin so besonders? Radio Perlman wurde am 18. Dezember 1951 in Portsmouth im US-Bundesstaat Virginia geboren und wuchs mit einer Faszination für Mathematik und Rätsel auf. Ihre Eltern waren beide Ingenieure. Nach ihrer schulischen Ausbildung besuchte sie das bekannte Massachusetts Institute of Technology. Dort erlangte sie ihren Bachelorabschluss, dann ihren Master in Mathematik und Informatik. Ihre Doktorarbeit befasste sich mit dem Thema Routing bei schwerwiegenden Netzwerkfehlern und bildete die Basis für den Großteil ihrer weiteren Arbeiten auf diesem Gebiet. Das war in den 1970er Jahren, als die Informatikfachbereiche fast ausschließlich von Männern dominiert waren. Als Frau in diesem Bereich musste man ständig beweisen, dass man dazugehörte. Aber Radia hatte etwas, das über geschlechterspezifische Vorurteile hinausging. Sie war brillant darin, Probleme zu lösen, die andere für unmöglich hielten. Ab den 1980er Jahren wurden Computer zunehmend in Netzwerken miteinander verbunden, was etwas Revolutionäres schuf. Die Grundlage dessen, was heute Firmennetzwerke oder das Internet ist. Aber es gab ein Problem, das damals niemand lösen konnte. Es war klug, Netzwerke so zu gestalten, dass es stets mehrere Signalpfade gibt, eine Maschenstruktur sozusagen. Im Falle eines Ausfalls eines Signalwegs kann das Datenpaket über einen anderen alternativen Weg auch zum Empfänger gelangen. So ist alles redundant, die Sicherheit siegt. Aber diese Backup-Pfade hatten einen unangenehmen Nebeneffekt. Sie verursachten Schleifen. Datenpakete gelangten in diese Schleifen und zirkulierten endlos umher. Sie vermehrten sich und verstopften das Netzwerk, bis alles zusammenbricht. Das war wie bei einem Kreisverkehr, in den immer mehr Autos hineinfahren, aber keines fährt mehr heraus. Das Ergebnis: ein totaler Stau, ein vollständiger Systemausfall. Ingenieure weltweit versuchten, das Problem zu beheben. Keine ihrer Lösungen funktionierte zuverlässig. Die Netzwerke blieben anfällig und konnten durch einfache Fehler katastrophal zusammenbrechen, bis Radia Perlman kam. Anfang der 1980er Jahre arbeitete sie als Softwareentwicklerin bei der Digital Equipment Corporation. Ihre Lösung war elegant. Ein Algorithmus ermöglichte es, Netzwerkkomponenten miteinander zu kommunizieren, potenzielle Schleifen zu identifizieren und redundante Pfade automatisch zu deaktivieren. Wenn ein primärer Netzwerkpfad ausfiel, aktivierte das Protokoll sofort eine Reserve und hielt so die Konnektivität ohne menschliches Eingreifen aufrecht. Das Netzwerk konnte sich gewissermaßen selbst reparieren. Es waren nur ein paar hundert Zeilen Code, aber diese Zeilen wurden zu einem der grundlegenden Bausteine moderner Computernetzwerke. Das Spawning Tree Protocol, abgekürzt STP, ermöglichte es Netzwerken zu wachsen, komplexer zu werden und sich global zu verbinden, denn nun konnten sie Ausfälle bewältigen, ohne zusammenzubrechen. Radia Perlmans Erfindung wurde zum IEEE-Standard 802.1D erhoben und weltweit übernommen. Es läuft noch heute. In Ihrem Büronetzwerk, in Rechenzentren, bei Ihnen zu Hause und in der Infrastruktur des Internets selbst. Auch im amateurfunkeigenen Hemnet wird das STP-Protokoll selbstverständlich eingesetzt. Bemerkenswert ist, dass die Softwareentwicklerin ständig unterschätzt wurde und es anderen ständig beweisen musste. Heute ist Radia Perlman Beraterin bei Dell Technologies. Sie ist 75 Jahre alt und arbeitet immer noch. Sie löst immer noch Probleme. Sie lehrt immer noch und schreibt immer noch Fachbücher. Die meisten Menschen, die täglich das Internet nutzen, haben keine Ahnung, dass ihre Algorithmen verhindern, dass ihre Verbindungen zusammenbrechen. Genau deshalb hielt ich Ihre weitgehend unbekannte Geschichte für so wichtig, dass ich sie hier auf Radio DAC einmal darstellen wollte. Die besten Ingenieure bauen keine Dinge, die Getöse und Aufmerksamkeit erregen. Sie bauen Dinge, die einfach funktionieren. Still, zuverlässig und ewig. Eva Maria, DG9 MFG.
DARC Radio, your favorite station.
Live your
Der Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de.
Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Die Sonnenaktivität ist noch immer ganz ordentlich, obwohl die Werte nicht mehr ganz mit dem Jahreswechsel 2024-2025 vergleichbar sind. Aber die DX-Jäger unter unseren Hörern haben nach wie vor so ihre Freude mit den Ausbreitungsbedingungen auf Kurzwelle, die sind gar nicht mal schlecht. Vielleicht liegt das auch an den vielen seltenen Vögeln, die momentan zu arbeiten sind, wie zum Beispiel die Expedition nach Desecho Island in der Karibik. Können wir noch etwas erwarten oder legt die Sonne eine kleine Verschnaufpause ein? Hören wir die Meinung über die mögliche weitere Entwicklung der Sonnenaktivität und des Funkwetters nun, wie immer, von Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whiskey vom HF-Referat des DARC.
Wenn man sich mit der Vorhersage des Funkwetters beschäftigt, dann ist eine gewisse Frustrationstoleranz hilfreich. Die war letzte Woche stark gefragt, denn was zu Beginn des letzten Wochenendes prognostiziert wurde, war bereits 48 Stunden später eine Sache für den Reißwolf. Was nach einer eher ruhigen Woche aussah, entwickelte sich ganz anders. Denn die Sonne überraschte uns mit einer atemberaubend schnellen Entwicklung einer aktiven Region und zeigt damit, dass der tägliche Blick ins aktuelle Funkwetter vor allem zu Zeiten hoher Sonnenaktivität wirklich Sinn macht. Was sich da entwickelte, war die Region 4366. Am letzten Samstag war sie noch ein ganz kleines Ding nahe des nordöstlichen Sonnenrands. Tags darauf war sie schon auf die zehnfache Größe angewachsen und war magnetisch höchst komplex. Da war dann schon klar, da kommt was Großes. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Von Sonntag bis Dienstag emittierte diese eine Region nicht weniger als 81 M und 6 X-Flares bis zur Stärke X8. Klar, dass es massive Mögel-Dellinger-Effekte gab. Und die Region hatte dann auch ihren Spitznamen weg, Flare Factory. Denn dass eine einzelne Region ein derartiges Feuerwerk veranstaltet, ist außergewöhnlich. Aber tatsächlich passierte nicht viel mehr. Bisher zumindest. Natürlich lösten diese starken Flares heftige koronale Masseauswürfe aus, aber die Region war dann noch zu weit östlich, um das Plasma direkt Richtung Erde zu schicken, und so blieb es bei einem Glancing Blow am Mittwochabend, einem Streifschuss sozusagen. Der solare Flux stieg bis auf 178 Einheiten. Dann war das Pulver aber erstmal verschossen, die Flares wurden weniger, der Röntgenstrahlenhintergrund sank ab. Bevor die Ausbrüche also die Erde richtig ins Visier nehmen konnten, beruhigte sich die Lage. Zumindest vorerst. Besser geht's nicht. Da befeuert eine Region die Sonnenaktivität, aber von den damit einhergehenden Störungen bekommen wir kaum was mit. Die Ionosphäre bedankte sich mit Muff-Werten knapp unter 40 MHz und 10 Stunden offenem 10-Meter-Band. Nachts blieb 30 Meter nutzbar und auf 80 Meter bildete sich die um diese Jahreszeit normale tote Zone erst gar nicht aus. Zudem blieb das Erdmagnetfeld bis zum Mittwochabend ruhig. Damit gab es auch auf den Lowbands gute Voraussetzungen für die X. Der Donnerstag lief aufgrund des schwachen Magnetsturms allerdings spürbar schlechter. Am Ende der Woche stieg die Sonnenaktivität wieder etwas an. Zwei weitere aktive Regionen begannen, Flares zu produzieren. In den nächsten Tagen bleibt die Sonnenaktivität hoch mit einem Flux über 150. Auch ein nochmaliger Ausflug Richtung 200 ist nicht ausgeschlossen. Die Region 4366 ist jetzt in einer geoeffektiven Position. Die koronalen Masseauswürfe erreichen uns also viel wahrscheinlicher. Wir müssen mit einem häufig unruhigen bis stürmischen Magnetfeld rechnen. Auch ein schwerer Magnetsturm ist möglich. An den ruhigeren Tagen öffnen alle Bänder. An stürmischen Tagen müssen wir auf 10 und 12, gegebenenfalls auch 15 und 17 Meter verzichten. Nachts ist die Muff höher als zuletzt. 30 Meter wird die meiste Zeit nutzbar sein. Good DX.
Thank you.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.